Herzlich willkommen zum Podcast zum 100-jährigen Jubiläum der Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit. Wir wollen in diesem Podcast Menschen und Geschichten aus der Pfarrei vorstellen. Mein Name ist Jürgen Baldauf und heute sitze ich zusammen mit Manfred Baldauf, meinem Papa. Vielen in der Pfarrei ist er bekannt. Er wurde 1946 geboren und ist im Schatten des Kirchturms in der Moritzstraße neben der Oberrealschule, dem heutigen GMG, aufgewachsen. Er war fast sein ganzes Leben in der Pfarrei engagiert, vor allem in der Kirchenverwaltung und als Kirchenpfleger. Dazu hören wir dann später noch mehr. Und Pfarrer Bartmann hat einmal im Jahresabschlussgottesdienst bei Dankesworten, die er in dem Gottesdienst immer abgehalten hat oder gesagt hat, dass er es immer wieder schafft, aus roten Zahlen schwarze zu machen. Und für jemand, der für die Finanzen in der Pfarrei zuständig ist, ist es tatsächlich eine herausragende Leistung. Und was keiner weiß, er hat auch schon mal Gottvater den Kopf eingepinselt. Und das kann jetzt auch nicht jeder von sich behaupten, aber auch hierzu hören wir später noch mehr. Herzlich willkommen, Manfred Baldauf. Ich möchte sagen, du warst Zeit deines Lebens in der Pfarrei tätig, das habe ich ja gerade vorhin auch schon gesagt, und die meiste Zeit davon in der Kirchenverwaltung. Gibt es Geschichten, die dir sofort einfallen, wenn du an die Zeit und die vielen Renovierungs- und Bauarbeiten denkst, die in dieser Zeit stattgefunden haben?
Ja, fällt mir spontan ein, die Renovierung unseres Turmkreuzes. Das ja im Jahr 1985, das hat das Turmkreuz eine gefährliche Neigung genommen und es musste also zügig Abhilfe geschaffen werden. Ja, wie sollen wir das möglichst kostengünstig gestalten? In der Regel wäre ein Gerüst um den Turm herum notwendig gewesen, aber das wäre zu teuer gekommen. Und dann hat sich auf Vermittlung der Finanzkammer eine Firma Zambelli, die im Bayerischen Wald beheimatet ist, die machen das ohne Gerüst. Und wenn man das Bild in der Amberger Zeitung sieht, vom April 1985, wie sie von der oberen Plattform des Turmes bis zur Turmspitze nur außen mit einer Leiter, einer Schiebeleiter, wie es da so schön steht, hochgekommen sind und dann das Kreuz, die Wetterfahne und den Turmknopf abgenommen haben und dann nach der Restaurierung wieder so hinaufgezogen haben. Also das war schon halsbrecherisch, möchte man sagen, für nicht jedermann geeignet.
Vielleicht für die Zuschauer, also wir sitzen hier praktisch vor einem großen Ordner, also es ist einer von vielen mit Unterlagen, die du über die Jahre hinweg gesammelt hast und da ist eben dieser Zeitungsartikel mit drin. In diesen Unterlagen finden sich aber auch Urkunden, wenn ich noch richtig weiß, die sind aus der Kugel.
Ja, im Turmknopf ist wie auch im Grundstein ist eine Urkunde in jedem Turmknopf in einer Kirche enthalten. Und da wurden die geltenden Münzen damals hineingelegt mit einer Urkunde, die damals Stadtpfarrer Scherm im Jahr 1934 unterschrieben hat. Und da steht auch drin, dass sowohl das Turmkreuz, die Wetterfahne und der Turmknopf von den Eheleuten Kummert, der Brauereibesitzer, gestiftet worden ist. Wir haben dann auch eine Urkunde 1985, die Kirchenverwaltung auch wieder eine Urkunde dem hinzugefügt und einen Zeitungsbericht der Amberger Zeitung, dem Osterpfarrbrief 1985, die damals geltenden Münzen haben wir dann wieder mit beigelegt und mit dem Vermerk, dass der Papst damals Johannes Paul II. War, der Bischof der Diözese Manfred Müller und die Pfarrei Dreifaltigkeit von Pfarrer Richard Bartmann und von Kaplan Franz Altzinger geleitet worden ist. Pfarrgemeinderatsvorsitzender war zu dem Zeitpunkt Georg Häusler.
Mhm. Das heißt, auch da ist wieder der Nachwelt erhalten worden, was zu dem Zeitpunkt praktisch so Tagesgeschehen war durch die Amberger Zeitung und den Pfarrbrief der Pfarrei. Und entsprechend die Münzen, die damals gegolten haben. Und was noch drin war, was du auch in deinen Unterlagen in Kopie hast, ist tatsächlich eine Liste mit den Bauarbeitern, die damals wahrscheinlich diese Kugel hergestellt haben.
Und auch die Einkupferung des Turms gemacht haben. Denn das sind alles Spengler, die also da mit genannt werden. Spengler aus Dürnsricht, Fürth, aus Reigering, aus Rieden waren diese Mitarbeiter, die hier damals die Einblechung mit Kupfer unserer Turmkuppel gemacht haben. Mhm. Mit 1934 und auch noch unterschrieben, wie es damals üblich war, mit Heil Hitler.
Also auch was ganz Außergewöhnliches in dem Turm, was man da oben findet. Und war ja dann, so wie es aussieht, nachdem diese Unterlagen du ja kopieren konntest, so, dass die nicht so enttäuschend waren wie damals bei der Öffnung des Grundsteins in der Kirche, bei der Kirchenrenovierung, die wir jetzt als letztes hatten, weil da waren ja die Unterlagen doch sehr durch das Wasser angegriffen, das irgendwie in den Grundstein hineingekommen
ist. Das in den Grundstein hineingekommen und somit also auch in diese Kupferkapsel, die im Grundstein hinterlegt ist. Und da ist Feuchtigkeit eingedrungen und das hat im Laufe der Jahre die meisten Schriftstücke fast vollständig zerstört.
Ja, also für mich war das damals auch beeindruckend. Ich kann mich zwar nicht mehr an dieses waghalsige Bild erinnern mit den Leitern, aber ich erinnere mich noch, wie ich als kleiner Bub damals am Kirchplatz stand und dieser Knopf und die Spitze, das Kreuz, alles da am Kirchturm, am Kirchplatz lag, das kam mir alles so riesig vor. Wenn man das da oben am Turm sieht, sieht das so klein aus und da unten hat das riesig gewirkt. Natürlich mit dem Blick eines Fünfjährigen zu dem Zeitpunkt hat man natürlich auch andere Dimensionen, aber das ist tatsächlich etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Ja, unsere Turmkuppel, die hat also schon einen Durchmesser von, ich sage mal, 70, 80 Zentimeter. Mhm. Das ist also schon eine enorme Kugel.
Mhm. Also wie gesagt, kann ich mich noch gut erinnern. Ja, also das war eine der Geschichten aus der Zeit, wie du in der Kirchenverwaltung warst und auch als Kirchenpfleger tätig. Du warst ja bis 2018 in der Kirchenverwaltung und das 47 Jahre lang. Ja. Wie ist denn das damals losgegangen?
Ja, Kirchenverwaltung oder insgesamt Pfarrei?
Die Kirchenverwaltung, wie du damals zur Kirchenverwaltung gekommen bist?
Ich war Ministrant, Gruppenführer und Pfarrjugendführer, war dann auch nach dem Konzil, als der Pfarrgemeinderat gegründet worden ist, da bin ich als Vertreter der Jugend damals mit bestimmt worden. Und so ist man also auch in dieses Gremium hineingewachsen. Und als dann wieder Kirchenverwaltungswahlen anstanden, da hat mich dann der damalige Pfarrer Leonhard Meyer angesprochen und hat also gesagt, Manfred, du könntest doch auch in die Kirchenverwaltung kommen, du hast Interesse an der Pfarrei. Dem habe ich nicht widersprochen und habe mich dann aufstellen lassen und bin dann auch tatsächlich gewählt worden. Wobei ich natürlich dann schon mit Abstand der Jüngste war, denn früher war das so üblich, dass Mitglieder der Kirchenverwaltung ältere Herren waren, die also schon auch etwas darstellten, sei es also Geschäftsleute oder so in diese Richtung. Und das waren ja auch bei uns so, da war der Fahrrad Brunner oder der Senior von der Firma Grimm oder der Herr Nustein. Also solche Leute waren da, oder Konrad Kölbel, der am Kirchenbau ja bei uns auch noch mitgewirkt hat, die waren da mit drin. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich dann gewählt worden bin und dann hatte der Herr Grimm zu mir gesagt, Baldauf, du traust dich was. Ich war mir dieser Worte selber so noch nicht gleich bewusst, aber im Nachhinein hat sich dann ja herausgestellt, dass zum damaligen Zeitpunkt es noch so war, dass ja auch die Mitglieder der Kirchenverwaltung persönlich haften mussten, wenn eine Fehlwirtschaft betrieben worden wäre oder nachgewiesen worden wäre, dann wären die Mitglieder der Kirchenverwaltung dafür mit herangezogen worden, um den Schaden wieder abzuwenden oder zu begleichen, der der Pfarrei entstanden ist, der Kirchenstiftung entstanden wäre. Und das wollte damals der Grimm Senior mir ans Herz legen. Und aber im Laufe der Jahre habe ich dann schon gemerkt, wo er hinaus wollte. Aber Gott sei Dank hat sich dann dieses Damoklesschwert in Anführungszeichen nicht bewahrheitet oder ist dann nicht zum Tragen gekommen für uns. Und es ist auch dann später so abgeschafft worden, außer es würde wirklich grob fahrlässig gehandelt.
Aber hast du dann schon zu dem Zeitpunkt, als du das dann mitbekommen hast, dass diese persönliche Haftung besteht, ein wenig Muffensausen gehabt? Oder ist das dann, was du sagst, naja?
Das war immer in Jugendlichen. Alter habe ich das also nicht so schwer gesehen, also diesen Grund, okay. Weil da ist man mit jugendlichem Elan ist man da noch herangegangen und dann hat man das also nicht so stark einen Wert beigemessen.
Ja. Okay, und du hast ja gesagt, es waren hauptsächlich honorige Herren, die da eigentlich in der Kirchenverwaltung waren. Wie haben die denn dann diesen Jungspund aufgenommen?
Ja, eigentlich schon. Ich war ja bekannt durch das, mein langjähriges Ministrieren und so. Und da hat mich der damalige Kirchenpfleger, der Herr Babel, der war neben dem Pfarrer gesessen und der hat dann zu mir gesagt, Baldauf, du setz dich einmal gleich neben mich. Ist mir eine Schreibmaschine hingestellt worden und dann hat mir der die Beschlüsse gleich in die Schreibmaschine, also ich musste sie da mit der Schreibmaschine gleich tippen, damit also dann am Ende der Sitzung gleich unterschrieben werden konnte. Also ich wurde praktisch, ich war ja die Sekretärin
während der Sitzung. Hätte Schriftführer gesagt. Okay. Naja, aber ist ja doch auch immer ein verantwortungsvolles Amt, das dann auch mitzuschreiben.
Ja, aber der Text wurde mir diktiert.
Naja, also das ist klar.
Ich nicht selber, sondern der wurde mir diktiert. Und am Schluss hieß es VUU vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. VGUU.
Okay. Und du hast es gerade erzählt, der Kirchenpfleger, das warst du ja dann viele Jahre lang selbst, also 35 Jahre lang warst du der Kirchenpfleger. Ja. Für alle, die nicht wissen, was der Kirchenpfleger ist, also es ist nicht derjenige, der die Kirche putzt, so wie die Mama ja auch mal angesprochen worden ist, ob sie denn mithilft beim Putzen in der Kirche, wenn du da der Kirchenpfleger bist, sondern es geht darum, um die Finanzen zu regeln und der Kirchenpfleger ist praktisch der Vorsitzende der Kirchenverwaltung.
Der rein rechtlich ist der Vorsitzende der Kirchenverwaltung der jeweilige Pfarrer.
Der Pfarrer, richtig.
Der Pfarrer. Ja. Und auch der Kirchenpfleger ist dann praktisch für die finanziellen Verhältnisse hauptsächlich verantwortlich. Und er erstellt den Jahreshaushalt und die Jahresrechnung. Und die Beschlüsse werden aber dann jeweils in der Kirchenverwaltung gemeinsam getroffen.
Mhm. Und du warst es ja dann unter vier Pfarrern in diesen 35 Jahren?
Also war ich in der Kirchenverwaltung, ja.
Oh, genau, in der Kirchenverwaltung. Es war der Pfarrer Meier, der Pfarrer Bartmann, der Pfarrer Tott und dann am Schluss eben auch noch der Pfarrer Gradl.
Ja.
Du hattest ja grundsätzlich mit den Pfarrern immer ein gutes Verhältnis. So habe ich zumindest immer wahrgenommen.
Grundsätzlich ja. Mit dem Pfarrer Meier hatte ich als Jugendlicher, ja, manche Händel, sage ich jetzt auch mal, aber wir haben uns immer wieder gut verstanden und also sonst hätte er mich nicht gebeten, für die Kirchenverwaltung zu kandidieren. Mit Pfarrer Bartmann hatte ich ein sehr gutes Verhältnis, das muss ich sagen, im Gegensatz zu manch anderen. Wir haben uns jede Woche ausgetauscht. Am Sonntag nach dem Gottesdienst, was in der vergangenen Woche war oder was in der kommenden Woche ansteht, mit Pfarrer Tott. Wir haben uns, da war das Verhältnis nicht so herzlich, muss ich sagen, aber wir haben uns gegenseitig respektiert und haben also auch viel bewirkt in dieser Zeit, sei es vor allem der Bau des Pfarrheims. Und mit Herrn Pfarrer Gradl habe ich ein sehr gutes und angenehmes Verhältnis gehabt. Also wir waren uns in den Entscheidungen eigentlich nie irgendwie konträr.
Du hast gerade das Verhältnis zum Pfarrer Bartmann angesprochen, etwas tatsächlich, von dem wir als Kinder auch ja auf der einen Seite drunter leiden mussten, weil wir jeden Sonntag nach der Kirche warten mussten, bis ihr euer Gespräch beendet hattet, und auf der anderen Seite auch profitiert haben. Ich weiß noch, damals in der Firmung, wie es zur Firmenvorbereitung ging, und da war die Probe für den Firmengottesdienst, und die habe ich verschlafen, und ich glaube, jeder andere hätte so einen dermaßenen Anschiss bekommen. Ich hatte Glück. Ja, und du hast gerade schon gesagt, viel ist in der Zeit auch gebaut und renoviert worden, als du in der Kirchenverwaltung und eben auch als Kirchenpfleger tätig warst. Es war die Kirche innen und außen, das Pfarrhaus wurde innen und außen renoviert, der Kindergarten Haus Nazareth wurde komplett umgebaut und umgestaltet damals.
Und vergrößert.
Und vergrößert.
Von 2 auf 3 Gruppen.
Ja, und das Pfarrheim wurde gebaut. Das war auch immer viel Arbeit. Ich erinnere mich da schon auch in der Zeit als Kind, wie du dann am Wohnzimmertisch vor allem auch abends große Blätter ausgebreitet hast, gebucht hast. Und ich denke noch an diesen großen Plan vom Grundstockvermögen, der da immer handschriftlich zu dem Zeitpunkt noch weiter geschrieben wurde. Wie war es für dich damals, weil du warst ja zu dem Zeitpunkt auch noch arbeiten, ja, 5-köpfige Familie zu Hause. War das für dich immer nur Spaß, in Anführungsstrichen? Also hat es dir immer Spaß gemacht, oder waren auch Zeiten dabei, wo du gesagt hast, naja, ist schon anstrengend, neben Beruf und Familie das auch noch zu stemmen?
Also grundsätzlich muss ich sagen, hat mir die Arbeit schon gefallen, weil wenn ich da kein Interesse dran gehabt hätte, dann hätte ich mich nicht so lange zur Verfügung gestellt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist nur gegangen, weil meine Frau zu dem allem Verständnis hatte und mir in vielen Sachen den Rücken freigehalten hat, damit ich diese Tätigkeit auch machen konnte. Wenn man denkt, in den ersten Jahren musste ja das Kassenbuch und das Hauptbuch und das musste alles handschriftlich gemacht werden, musste dann auch zusammengezählt werden. Es ist also nicht so wie heute dann mit Computer, der das dann entsprechend, wenn man es richtig bucht, zuordnet. Und da sind dann schon später Erleichterungen gekommen. Ich kann mich erinnern, ich habe damals, weil von der Diözese her noch nichts war und das also sehr die Arbeiten mit handschriftlich doch sehr aber umfangreich waren, habe ich damals ein Buchungssystem von Firma Sybex gekauft, und um also hier mit EDV buchen zu können. Und später hat dann also auch die Diözese ein Buchungsprogramm aufgelegt, das wir dann natürlich selbstverständlich übernommen haben. Und dann ist es etwas einfacher gewesen, aber immer doch mit einem ordentlichen Zeitaufwand, und vor allem, wenn dann Renovierungen, Neubauten oder sonstige Sachen anstanden, weil da mussten ja vorher entsprechende Gespräche mit Architekten, mit Handwerkern, mit der Diözese, dass das alles genehmigt wird, stattfinden. Und da ist der Aufwand in diesen Zeiten schon sehr groß gewesen.
Mhm. Und wenn ich daran denke, auch in der Zeit, du warst ja dann noch Kirchenpfleger, als du schon in Rente warst, auch da hat unsere Mama immer gesagt, also wenn sie dich sucht, dann garantiert unten in der Kirche.
Ja.
Da war zu dem Zeitpunkt auch gerade mit der Kirchenrenovierung sehr viel. Aber wie gesagt, wichtig ist ja, dass es dir Spaß gemacht hat und dass du zu dem Ganzen auch ja Bezug hattest, ja. Und dir das Ganze ja auch sehr am Herzen lag und liegt.
So ist es, weil wenn man dazu das nur aus dem Druck heraus macht, dann macht es keinen Spaß und dann wird es auch nichts.
Ja. Jetzt haben wir gerade über die Kirchenrenovierung gesprochen. Es gab ja 1976 auch schon mal eine Kirchenrenovierung. Ja. Was ist denn da damals passiert?
Ja, diese Kirchenrenovierung damals war im Zuge der Veränderungen bei den Gottesdiensten nach dem Konzil. Also das heißt, also sämtliche Gottesdienste nur mehr zum Volk hin. Es musste dann ein neuer Volksaltar angeschafft werden mit Ambo. Das hat also dann zum damaligen Zeitpunkt auch der Künstler, der hatte dann auch gelebt, der Andreas Schwarzkopf, hatte den Altar und den Ambo gestaltet, der also auch schon unseren Hochaltar damals geschnitzt hat. Also hier war also dann auch wieder ein Bezug zum ursprünglichen Kirchenbau mitgegeben. Und es wurde damals eine Fußbodenheizung eingebaut. Das heißt also, der alte Fußbodenbelag wurde belassen und darauf kam dann Isolierung und die Fußbodenheizung und darüber ein neuer Fußbodenbelag.
Und also diese Steine, der Steinboden, den man heute auch noch
sieht. Den Steinboden, den man heute auch noch sieht. Dann wurde ein komplett neues Kirchengestühl zum damaligen Zeitpunkt eingebaut. Die alten Kirchenbänke wurden entfernt und neue Kirchenbänke, so wie wir es also heute vorfinden, mit diesem Stahlgerüstträgern. Was sehr ins Auge gefallen ist, das war an der Hochaltarplastik diese goldene sogenannte Stadt Jerusalem entfernt worden ist, um die Plastik der Dreifaltigkeit mit den Engeln und den vier Lebewesen, die also dort dargestellt sind, dass man das also wesentlich besser sehen kann und dass sich das stärker herauskristallisiert. Es wurde dann auch die Kanzel, weil die ja nicht mehr benutzt wurde, sondern gepredigt wurde ja dann von vorne zum Volk hin, wurde die Kanzel abgebaut. Und da kann ich mich noch gut erinnern, da waren wir in der Kirchenverwaltung, ist es also auch darum gegangen, dass diese Kanzel entfernt wird. Und da waren ja auch drei schöne Plastiken vom Herrn Schwarzkopf an den drei Seiten angebracht. Und ich habe da also auch gesagt, die Kanzel in meinem Jugendlichen, die Kanzel braucht man nicht mehr, die können wir jederzeit wegnehmen. Und neben mir saß der Herr Meier von der Bäckerei Meier, der Meier-Schorsch, und der sagte, darüber unterhalten wir uns noch, wir beide. Kann ich mich noch gut erinnern, weil der war ein Gegner der Entfernung, aber im Nachhinein hat sich gezeigt, dass es also richtig war, die Kanzel zu entfernen, die Plastiken, die sind ja nicht irgendwie weggeworfen worden, sondern die sind ja in der Kirche. Eine ist hinten mit der Dreifaltigkeit, die wurden dann nur farbig gefasst, vorher waren sie in Natur. Und der Franziskus ist auch hinten in der Kirche. Und die dritte Plastik, die wurde damals an den Ambo vorne hingemacht. Und zwar war das der deutsche Apostel der Deutschen, Bonifatius. Bonifatius, okay. Der Apostel der Deutschen, wir die Eichefeld, der Germanen, wir okay. Die Feld. Und da sieht ein Germane, der da mit seinem so Art Helm mit Kuhhörnern dran ist, der da ganz erstaunt da schaut. Also diese Kanzel ist dann also dann auch weg. Ja, und in dem Zusammenhang musste natürlich in der Holzplastik, ist dann festgestellt worden, als dieses himmlische Jerusalem entfernt worden ist, dass da der Holzwurm drin ist.
Und da also, hast du eine besondere Aufgabe bekommen?
Ja, wer macht es und wird die Holzplastik von der hinteren Seite mit diesem Mittel, das den Holzwurm vergiften soll, einzustreichen? Ich war der Jüngste. Und dann hat man mich gebeten, ob ich das nicht mache. Ich habe mich bereit erklärt, das zu tun. Es wurde dann da diese Lauge oder was es also war, dieses Gift, wurde da in einem Kübel bereitgestellt. Und ich habe das mit einer Malerbürste, habe ich sämtliche Figuren hinten eingestrichen, kräftig eingestrichen. Und unter anderem auch den Kopf des Gottvaters, der ja oben glatt ist, also da auch kräftig mit dieser Tunke eingepinselt, und das musste zweimal gemacht werden.
Und wer weiß, also wer unser Hochaltarbild kennt, der weiß, wie viel Arbeit das ist, diese ganzen Holzfiguren hinten anzustreichen. Ja, die haben ja doch eine gewisse Größe.
Die haben eine gewisse Größe und die sind ja teilweise innen hohl, also auf der Rückseite. Und das muss ja, und das ist dann etwas rauer und das muss mit der Bürste natürlich dann kräftig eingepinselt werden, damit also wirklich auch der Holzwurm dann abgetötet wird. Aber was sich dann herausgestellt hat, dass dieses Mittel doch sehr, sehr ätzend war. Ich bin ja Brillenträger, Gott sei Dank, muss ich jetzt in dem Fall sagen. Und meine Brille war dann nachher, ja, die war kaputt, weil da durch diese Spritzer, die auf die Brille kamen, war das Glas dann, konnte man nicht mehr durchsehen, waren also viele blinde Spritzer drauf. Also ich musste mir eine neue Brille besorgen. Aber es ist sonst Gott sei Dank nichts anderes passiert.
Und die Plastiken sind noch da, also der Holzwurm hat sie nicht aufgefressen, es hat funktioniert.
Ich hoffe, dass es also funktioniert hat und dass man, also bisher hat man nichts festgestellt, weil dann würde ja irgendwie unten immer wieder so Häufchen sein.
Ja. Und es kam noch dazu, dass zwei Figuren in dem Altarbild verändert wurden.
Ja.
Hast du erzählt, da hat auch der Schnitzer, der das ursprünglich gemacht hat, nochmal nachgebessert.
Der hat da nochmal nachgebessert, der Herr Schwarzkopf, und zwar rechts das Lamm, das hat er also verschmälert, denn das hat ursprünglich ausgesehen, als wenn es hochträchtig wäre, also mit einem großen Bauch. Und dann links der Engel, der das Buch mit den sieben Siegeln hält, der hat also noch einen zweiten Flügel bekommen. Der hatte ursprünglich nur einen Flügel und das hat er gesagt, da muss er noch nacharbeiten, da muss er noch einen zweiten Flügel anbringen, weil damit also das also auch richtig zum Tragen kommt.
Genau, und so sieht im Endeffekt heute jetzt das Hochaltarbild auch immer noch aus. Du warst ja, wie gesagt, diese vielen Jahre in der Kirchenverwaltung. Bevor du da warst, warst du aber ja auch noch im Pfarrgemeinderat.
Ja, wie gesagt, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, ich war im Pfarrgemeinderat, nachdem der 1968 ist der Pfarrgemeinderat gegründet worden, nach dem Konzil. Und da wurden eigentlich noch war das erste Mal noch keine Wahl, sondern das war eine, da sind die Mitglieder bestellt worden vom Pfarrer aus den verschiedensten Gremien heraus. Und Vorsitzender war damals der Herr Josef Lang, der dann das viele Jahre gemacht hat. Und ich war eben als Vertreter der Pfarrjugend, bin ich da hinein bestimmt worden. Und das, ja, und so bin ich also da auch hineingewachsen.
Ja, und du warst ja auch parallel anfangs dann noch der Kirchenverwaltungszeit, hast du erzählt, im Pfarrgemeinderat praktisch und in der Kirchenverwaltung. Ja. Und die Mama war damals auch noch im Pfarrgemeinderat.
Die Mama war damals auch im Pfarrgemeinderat. Die ist ja auch ursprünglich, wie ich im Pfarrgemeinderat gekommen bin, als Vertreterin der Mädchenjugend bestellt worden.
Okay, jetzt würde ich an der Stelle ganz gerne nochmal einen Zeitsprung nach hinten machen. Oder nach vorne, je nachdem, wie man sieht, in deine jüngeren Jahre, wie bist du denn damals eigentlich zu der Arbeit in der Pfarrei gekommen und dieser engen Beziehung zu unserer Pfarrei?
Ja, meine Eltern, die haben ja auch regelmäßig in die Kirche gegangen. Meine Mama stammt ja aus der Pfarrei, es war Jahrgang 1912 und die hat also den Kirchenbau, die haben damals ursprünglich in der Pfistermeisterstraße ihre Eltern gewohnt und die haben ja den Kirchenbau miterlebt. Sie war damals auch in der Jugend. Die haben Theater gespielt mit den Schwestern dann später, die im Kindergarten waren, um eben auch hier Gelder zu bekommen für den Kirchenbau. Also da wurden ja alle möglichen Veranstaltungen durchgeführt. Da war also auch meine Mama mit dabei und die hat mich also auch immer wieder mit in die Kirche genommen. Und ja, das Ministrieren, wenn die Ministranten da vorne waren, das hat mir irgendwie imponiert und das wollte ich eben auch irgendwie. Und ja, habe ich dann nach der Erstkommunion in der dritten Klasse, konnte man dann auch zu den Ministranten gehen. Nur, es war damals noch nicht so einfach wie heute. Man musste Latein lernen.
In der dritten Klasse.
Ja, man musste Latein lernen. Also, und mir wurde damals einer der Babelkinder an die Seite gestellt. Da musste man das Stufengebet, aber das hat ja nicht nur mich betroffen, das waren alle, die also ministrieren wollten, die mussten das lateinische Stufengebet lernen und auch das Suscipiat, das also alle so in Anführungszeichen ungern gebetet haben oder gelernt haben, und aber das war Voraussetzung, dass man also das kann, bevor man das erste Mal dann überhaupt ministrieren durfte. Und dann war man immer mit einem Älteren, dann, wenn man dann später das Ministerien angefangen hat, immer mit einem Älteren zusammen, damit man also das auch dann richtig gelernt hat vor Ort. Und wobei vorher Proben waren. Proben waren notwendig, du musstest den Ablauf der Messe kennen, weil sonst ging das nicht. Und das war ja manchmal nicht ganz einfach. Wenn man ein großes Messbuch hat und wenn man das zum Anfang des Kirchenjahres, da hängt es ja nur auf eine Seite. Und der Messbuchständer, der war aus Holz, etwas erhöht, und den musste man so nehmen. Und wenn man da so ein Drittklässler ist, dann muss man Obacht geben, dass er nicht nach vorne wegkippt. Aber haben alle geschafft.
Und dein erster Gottesdienst war dann damals Christkönig, den du ministriert hast?
Mein erster Gottesdienst war dann Christkönig als Fackelträger. Christkönig war zum damaligen Zeitpunkt ein sehr großes kirchliches Fest. Das war ein feierlich levitiertes Hochamt, wie es damals hieß, also mit Pfarrer, Diakon und Subdiakon. Und eben dann eine größere Anzahl von Ministranten. Wir hatten damals 6 Fackelträger und davon war ich einer. Und das war zum Christkönigsfest. Und das war für mich ein sehr beeindruckender Gottesdienst. Mit Kirchenchor, mit allem drum und dran.
Ja, kann ich verstehen. Wobei deine Karriere als Ministrant dann nochmal auf der Kippe stand, hast du erzählt. Ja. Weil du einmal abgehauen bist.
Ja, zum damaligen Zeitpunkt war Bittgang, und der Bittgang war von Dreifaltigkeit nach St. Martin. Die Klasse ist damals geschlossen mitgegangen, die Schule, und ich war da eigentlich eingeteilt. Und als wir dann in der Sakristei waren, uns anziehen und so, dann sagt der Kaplan zu mir: Waldorf, du bleibst da. Du ministrierst beim Herrn Stadtpfarrer Höcht bei uns da bei dem Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. Ich war enttäuscht. Und was habe ich gemacht? Die Ministrantensakristei. Habe einen Augenblick abgewartet, wo mich gerade niemand sieht. Meine Ministrantengewänder schnell ausgezogen, meine Jacke angezogen und hinten über die Hintertür raus und zu meiner Klasse dann gegangen und bin mit der Klasse nach St. Martin zur Bittprozession. Dort den Gottesdienst mitgefeiert, dann sind wir mit der Klasse wieder in die Schule gegangen. Aber die Reaktion, die kam postwendend, denn am Nachmittag kam schon ein älterer Ministrant mit einem Brief vom damaligen Kaplan Gutmann, dass ich also von den Ministranten entfernt werde.
Ausgeschlossen bist.
Ich ausgeschlossen, jawohl. Ja, das hat mir natürlich schon wehgetan. Aber meine Mama ist dann am selben Nachmittag noch zum Kaplan im Pfarrhof vorgegangen und hat ihm also gesagt, dass ich also enttäuscht war, dass ich nicht bei der Bittprozession ministrieren durfte. Und dann hat er also gesagt, ja, er hat das dann im Nachhinein schon verstanden, aber Strafe muss sein. Also das heißt, ich war 4 Wochen, durfte ich nicht ministrieren, hatte eine Sperre. Und das war natürlich bei den damaligen wenigen Ministranten und eine Sperre, wer hat schon einmal eine Sperre bekommen? Also ich glaube, das hat es vorher nicht gegeben und nachher glaube ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber es hat mir sehr weh getan. Aber die 4 Wochen habe ich überstanden und dann durfte ich wieder.
Wenn man das heute machen würde, würden wahrscheinlich die Ministranten danach nicht mehr kommen, weil sie ja froh, dass sie da sind.
Genau, aber das war halt noch eine andere
Zeit. Damals noch eine andere Zeit. Und damals war das ja auch anders, wenn man jetzt sagt, ministrieren war ja nicht nur einmal am Sonntag, sondern das war ja regelmäßig und unter der Woche.
Ja, also wir hatten ja damals einen Pfarrer, 2 Kapläne und den Herrn Studienrat Frieser noch. Also das heißt, es waren 4 Gottesdienste jeden Tag. Da war die erste Messe um 6.15 Uhr, die zweite um 6:30 an einem Seitenaltar, die dritte um 7 und die vierte um 8 Uhr. Und 6.15 Uhr oder 6:30 oder 7 Uhr war immer eine Woche, musste man eine ganze Woche lang ministrieren. Und dann hat man eine Woche frei und die nächste Woche war wieder ministrieren, halt mal um 7 Uhr, mal um 6:45 Uhr. Und nachher ist man in die Schule gegangen. Das war so üblich, wir waren nur 20 Ministranten.
Das heißt, auch jeden Tag in der Früh aufstehen. Und ja. In den 4 Wochen durftest du es jetzt dann nicht.
Ja.
Ja, also musstest leider, weiß ich, zu Hause bleiben oder dann trotzdem in die Kirche gehen und halt nicht ministrieren?
Nicht ministrieren. Aber da bin ich halt nur am Sonntag in die Kirche gegangen.
Okay. Und das heißt aber auch, wenn deine Mama, also meine Oma, sich nicht eingesetzt hätte, dann wäre wahrscheinlich diese Karriere in der Pfarrei beendet gewesen. Und es wäre auch zu dieser Zeit mit Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung und dem allen nicht gekommen.
Mit Sicherheit nicht.
Und wahrscheinlich dann auch ein anderer Freundeskreis, als du ihn heute hast, der ja doch sehr stark aus der damaligen Pfarrei herausstammt.
Der aus der Jugend ist und wir haben uns ja immer jahrelang, immer wenn ein Treffen war, dann hat es immer geheißen Treffen Jugendheim. Auch als wir schon verheiratet waren, war immer Treffen Jugendheim und von da aus sind die Exkursionen gestartet.
Ja, das kenne ich, das war ja bei uns auch immer noch so, dass wir das eigentlich immer als Treffpunkt hatten, auch wenn wir schon nicht mehr in der Jugend waren, Ministranten waren, dass wir uns da getroffen haben, von da aus in die Stadt gegangen sind oder wo auch immer hin.
Richtig.
Ja, und Ministranten gelten ja auch als die Lausbuben Gottes. Das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern man weiß, da ist immer wieder mal auch Blödsinn gemacht worden. Habt ihr das damals auch schon gemacht?
Selbstverständlich haben wir das auch gemacht. Ja, was fällt mir da ein? Ja, wir waren, und da war der Herr Ulrich Birzer noch Miesner. Ja, dann haben wir, wenn man immer bei uns in die Sakristei reingegangen ist, dann musste man immer eine Kniebeuge Richtung Hochaltar machen und sagen, gelobt sei Jesus Christus. Und dann hatte der Miesner geantwortet, in Ewigkeit Amen. Und da haben wir uns gesagt, wir dem spielen wir einen Streich. Waren wir so 5, 6 und dann haben wir uns schon vor der Sakristeitür aufgebaut. Und dann ist der erste rein, gelobt sei Jesus Christus, Herr Birzer, in Ewigkeit Amen. Nächste, der hat die Tür noch richtig zugemacht, kommt der nächste, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit Amen. Und so ist es weitergegangen, 5 oder 6, wie wir waren. Und dann hat er das natürlich gespannt, dass wir ihn da hochnehmen wollen. Und dann hat er geschimpft, was wir für Lausbuben sind und was wir uns erlauben, ihn da so reinzulegen. Aber es in unserem jugendlichen Leichtsinn und Tatendrang haben wir halt so etwas mal gemacht.
Ja, aber es war ja ein netter Streich. Ist ja niemand, kommt ja niemand zu Schaden.
Ja, was im positiven Sinne für mich war, das war nach der Erstkommunion, in der dritten und in der vierten Klasse, da hatten wir einen Lehrer, den Herrn Hofstetter, und das war Schulkamerad von Herrn Stadtpfarrer Höcht. Und zum damaligen Zeitpunkt waren ja in den Monaten Mai, Juni, Juli, vor allem in Sommermonaten, dann sehr viele Hochzeiten. Und oft an einem Samstag 2, 3 oder gar 4 Hochzeiten. Und ja, Ministranten bräuchte man natürlich dazu. Und wir haben dann immer zu unserem Lehrer gesagt, Herr Lehrer, einen schönen Gruß vom Herrn Stadtpfarrer Höcht. Dürfen wir am Samstag Hochzeit ministrieren? Das war der Obermeier, Werner und ich. Und dann hat er gesagt, ja, ihr dürft am Samstag Hochzeit ministrieren, aber vorher müsst ihr mir noch einmal in der Woche einen Kamillentee zupfen. Damals als der Großbau der Dreifaltigkeitsschule noch nicht ganz fertig war und praktisch auf den Erdhügeln, die rund um das Gebäude gelagert waren, ist der Kamillentee praktisch gewachsen oder die Kamille gewachsen und dann musste man da praktisch die Blüten abzupfen, weil sich da eher dann einen Tee gemacht hat. Was damals wegen der Befreiung am Samstag war ja noch Samstagschule. Und einige unserer Mitschüler, die waren uns natürlich neidig, weil wir Samstag dann nicht in die Schule gehen mussten, sondern ministrieren durften und dann noch den tollen Nebenzweck hatten, oder dass wir das Geld, was hinten nach der Hochzeit immer mit dem Körbchen eingesammelt worden ist, dass wir zwei uns das teilen konnten. Und da ist manchmal ganz schön viel zusammengekommen und hat unser Taschengeld natürlich ordentlich aufgebessert.
War dann ein einträgliches Geschäft für euch?
Für uns beide war es ein einträgliches Geschäft, denn das war 2 Jahre lang. Aber die anderen Ministranten haben das nicht aufgenommen, haben nicht nachgefragt. Die waren zwar neidisch, aber haben nicht nachgefragt. Wir waren geschäftstüchtig und wir haben das dann halt herausgefunden und haben das genutzt, wobei unser Lehrer uns auch wohlgesonnen war.
Ja, wollte gerade sagen, also der, wenn mal beim Pfarrer Höcht nachgefragt hätte, dann hätte es wahrscheinlich Ärger gegeben.
Ja, der Auftrag ist vom Pfarrer nie gekommen, das muss ich also auch sagen. Aber wir haben das halt als Ausrede benutzt, ja, weil wir wussten, dass die beiden einfach gut miteinander konnten.
Mit dem Pfarrer Höcht, hast du mir erzählt, im Vorgespräch gab es ja auch mal eine lustige Geschichte.
Das war ja noch vor dem Konzil, das heißt also, es wurde zelebriert noch am Hochaltar, vom Volk abgewendet. Da musste man zur Wandlung noch die Treppen hinaufgehen und sich hinter dem, rechts und links hinter dem Pfarrer hinknien, in der einen Hand die Glocke und in der anderen Hand hat man dann das Messgewand, das waren damals noch diese barocken Messgewänder, die heute fast nicht mehr verwendet werden, die musste man hochheben. Und wenn man die hochhebt, und der Pfarrer hat dann sowohl die Hostie als auch den Kelch nach den Wandlungsworten jeweils hochgehoben, damit ihm das Volk eben auch sieht. Da ist ihm, wie wir das Messgewand hochhalten, ist ihm einer lautstark entkommen. Und wir als Jugendliche, als Buben, wir konnten uns nicht mehr halten, wir mussten einfach lachen, weil dem Herrn das passiert ist. Und immer wieder während des ganzen Gottesdienstes, wenn wir uns dann auch später bloß nur leicht angeschaut haben, ist das Lachen aus uns so richtig herausgebrochen. Und als der Gottesdienst zu Ende war, in der Sakristei, hat uns der Herr Stadtpfarrer so beschimpft, was uns denn einfällt, weil wir überhaupt keine Andacht haben. Aber wir konnten ja nicht sagen, warum wir gelacht haben. Da haben wir uns das nicht getraut, dass er da einen fahren hat lassen. Aber wir haben das halt dann auf uns ergehen lassen, die Schimpfkanonade, und dann war es wieder vergessen. Aber das bleibt natürlich in ewiger Erinnerung.
Das kann ich verstehen. Was war denn da, jetzt haben wir zum Teil über das Kirchenjahr auch gesprochen, was war denn da an weltlichen Festen zu dem damaligen Zeitpunkt? Was ist da noch so in deiner Erinnerung?
Ja, was ganz groß war, das waren die Faschingsveranstaltungen, Faschingsbälle im Pfarrsaal an der Peter-Lippert-Straße. Die waren ja immer voll. Da musste man manchmal sogar zusperren, weil also niemand mehr hineingepasst hätte. Und da waren die Leute sogar vorne auf der Bühne gesessen, ohne Tisch, und haben ihr Glas Bier oder in der Hand gehabt, nur damit sie also auch einen Platz ergattern konnten. Aber da war, also die waren sehr beliebt. Es waren auch, ich sage mal, anständige Preise, die Leute, und da konnte man dann auch noch was trinken. Und die meisten waren ja dann auch zu Fuß, und wer dann trotzdem noch mit dem Auto war, damals waren die Polizeikontrollen nicht so groß. Das waren bekannte und beliebte Veranstaltungen, die in der Pfarrei waren, und im Fasching, da hatte einen Samstag die KAB Sänger, am anderen Samstag hatten die KAB ihren Faschingsball, dann hatte die Jugend am Samstag vor dem Faschingssonntag, am Rosenmontag und am Faschingsdienstag, und jedes Mal war voll mit einer 3-4-Mann-Kapelle, und da ist es aufgegangen. Da ging manchmal sogar das Bier aus, das musste man dann in der Wirtschaft noch, in der Brauereiwirtschaft noch holen, damit also alle Leute doch dann auch bedient werden konnten. Und es ist oft schon früh 3-4 Uhr geworden, bis die Letzten nach Hause gegangen sind. Ja, also das waren schon Erlebnisse.
Und wenn so oft der Pfarrsaal in der Peter-Lippert-Straße voll wird, der ist ja nicht so klein, ja, da ist dann schon was los. Ja, und Ihr hattet ja damals sogar einen Elferrat und ein Prinzenpaar.
Das war auch, wir hatten Faschingsgesellschaft mit Prinzenpaar und Elferrat, und dann wurden auch Orden verliehen an bestimmte Persönlichkeiten. Der Pfarrer hat jedes Mal einen bekommen oder der Kaplan und dann auch sonst noch ein paar, die also übers Jahr über eine besondere Leistung erbracht hatten, die wurden dann mit einem Faschingsorden dekoriert. Also da war schon eine Bar, gab es dann auch im Pfarrsaal. Also da ist also schon auch etwas auch Hochprozentiges ausgeschenkt.
War was los. Und der Elferrat, der war ja gekleidet, da wurden aber ja gewisse Gewänder, wie du erzählt hast, das wurden da in Anführungsstrichen missbraucht.
Ja, das waren die Nikolausmäntel. Wir hatten so lange rote Nikolausmäntel mit so einem weißen Besatz am Rand, und die haben wir für den Elferrat mitverwendet. Ja, da muss man erfinderisch sein, weil so viel Geld hat man ja nicht, also die Jugend. Und dann hat man halt auch gesagt, was für Nikolaus gut ist, das passt auch für den Elferrat.
Und es gab ja dann damals auch schon die Nikolausaktion.
Die Nikolausaktion, ja, die wurde eigentlich in der Stadt Amberg von der KJG, Dreifaltigkeit, gegründet. Pop Bernd, der hat also da viele Nikolaus Knecht Ruprecht Gewänder. Der ist in sämtlichen ländlichen Gegenden, vor allem da oben um Tirschenreuth, Waldsassen, da hat er noch so viele Schafsmäntel bekommen, und der hat es da mit in die Wege geleitet, und wir waren damals 20 Nikolauspaare, die im ganzen Stadtgebiet rumgezogen sind. Wir wurden von vielen Leuten, wo wir angefragt haben, die uns fahren, weil selber, wir hatten ja alle noch keinen Führerschein oder ein Auto. Und so wurden also da dann doch Leute, sei es Architekten oder sonst irgendwie hochgestellte Persönlichkeiten, die uns dann einen Abend lang da in der Stadt kostenlos chauffiert haben.
Also das heißt, Dreifaltigkeit war nicht nur die Faschingshochburg der Stadt Amberg, sondern auch die Nikolaushochburg.
Richtig. Und die anderen Pfarreien haben das dann später auch nachgeahmt.
Ja, so wie es auch heute noch ist. Was fällt dir noch ein, was ihr so in der Zeit gemacht habt, so im Kirchenjahr?
Ja, Sternsinger-Aktion. Das war natürlich nicht so wie heute, dass also viele Sternsinger-Gruppen durch die Pfarrei gezogen sind, sondern wir hatten eine Sternsinger-Gruppe, bestehend aus drei Heilige Drei Könige, dann einen Sternträger, der musste schon etwas kräftiger sein, denn der hatte einen großen Stern, und der war auch beleuchtet. Aber was das Schwierige war, die Beleuchtung kam von einer Autobatterie, die hatte er im Rucksack hinten auf dem Rücken, musste der die mit also tragen, am Rucksack die schwere Autobatterie vorn den großen Stern, und so sind diese Gruppe dann rumgezogen. Wo sind sie gewesen? Einmal im Pfarrhof, beim Pfarrer und Kaplan und Kaplänen, dann im Kindergarten bei den Ordensschwestern, beim Herrn Frieser, beim Studienrat, Oberstudienrat Frieser, und dann waren es bei der Familie Babel, beim damaligen Kirchenpfleger, und vielleicht noch bei der Firma Grimm oder Firma Nustein, also da, wo es noch dann auch ein bisschen was gegeben hat. Das waren also dann einmal die Amtlichen und dann bei Geschäftsleuten, wo es also dann auch ein bisschen was gegeben hat. Aber sonst war die Sternsinger-Aktion bei Weitem nicht das, was es heute ist.
Und das Geld, wie ist das damals gewesen? Ist das damals, also heute ist ja die Sternsinger-Aktion eine große Spendenaktion. Ist das, wo das Geld an die armen Kinder in der Welt geht? Wie ist das damals gewesen?
Das ist damals der Jugendarbeit der Pfarrei zur Verfügung gestellt worden. So viel war das nicht. Also,
und, naja, sind aber nicht viele
Verhältnis, im Verhältnis zu damals war es also, da war die Spenden waren ja da nicht so groß. Aber das ist für die Jugend in der Pfarrei verwendet worden. Mhm.
Jetzt kommen wir auch schon Richtung Ende von unserem Interview, und wir bitten ja jeden Gast, einen Gegenstand mitzubringen, der ihn mit der Pfarrei verbindet. Was hast du uns mitgebracht?
Die Sonntagsbibel, die wir ja vor einigen Jahren bekommen haben. Wie ich in dem Gespräch schon mal erwähnt habe, war ich ja einer der ersten mit, die also Lektorendienst gemacht haben, gleich nach dem Konzil unter Pfarrer Meyers Zeiten, und dann war ich ja lange Zeit auch Lektor und bei Pfarrer Bartmann, Pfarrer Tott und auch bei Pfarrer Gradl, und bin seit 2 oder 3 Jahren eben dann, mache ich den Dienst nicht mehr. Aber da habe ich diese Sonntagsbibel bekommen, und das hat mich sehr gefreut, weil das ja eigentlich die durch das ganze Kirchenjahr durchführt. Und ich habe sie in meinem Arbeitszimmer in einer Glasvitrine drin stehen, und ich mache jede Woche, blättere ich die weiter und lese da drin auch. Es sind ja immer schöne Bilder, und da kann man sehen, wo sind die Bilder, und da ist dann auch eine gute Beschreibung mit dabei und dann auch ein paar Impulse von dem jetzt verstorbenen Papst, früheren Papst Benedikt, zu den jeweiligen Sonntagstexten, und die lese ich mir schon immer wieder durch, und das ist also schon etwas für mich etwas Besonderes, diese Sonntagsbibel, dass man also diese Regensburger Sonntagsbibel, dass ich die bekommen habe, weil mich die eigentlich die Lektorenzeit durch meine ganze Tätigkeit in der Pfarrei mit begleitet hat. Und da ist mir diese Sonntagsbibel eigentlich schon ein Geschenk, und wo ich sagen kann, ja, das habe ich von der Pfarrei bekommen und gefällt mir auch sehr gut, und ich nutze sie auch.
Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind jetzt am Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso viel Spaß gemacht wie uns hier am Mikrofon. Hören Sie uns auch in den anderen Podcasts zu. Und erzählen Sie auch gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Zuhörer haben und die Geschichten aus der Pfarrei, aus dieser 100-jährigen Pfarreigeschichte auch weitergeben können. Herzlichen Dank und einen schönen Tag. Musik